Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Heute in diesem ersten Teil rede ich mit dem Auslandskorrespondenten der Süddeutschen Zeitung, mit Jürgen Schmieder. Und seine Geschichte ist so unglaublich, dass ich sie selbst kaum glauben kann. Jürgen lebt noch und das ist fast ein Wunder, denn er hat, so beschreibt er es selbst, sich fast zu Tode gefressen und hat dadurch einen diabetischen Schock erlitten. Und dass er überhaupt noch lebt, ist wirklich ein Wunder. Danach kam die schlimmste Zeit seines Lebens. Er hat fast sein Augenlicht verloren, war in einem kompletten Ungleichgewicht und war auf die Hilfe von seinen Mitmenschen extrem angewiesen. Jürgen beschreibt aber auch in diesem ersten Teil, welche Anzeichen er im Vorfeld schon bekommen hat von seinem Körper und wie er die, naja, mehr oder minder komplett ignoriert hat. Freue dich also hier auf den ersten Teil von einem super, super spannenden Interview. Ja, mit einer fast unglaublichen Geschichte, die mit Sicherheit dir auch helfen kann zu erkennen, wie mächtig wir wirklich sind, wenn wir die Verantwortung wieder für unser Leben übernehmen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Lieber Jürgen, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist bei mir als Gast im Podcast. Und das ist auch wirklich ein ganz besonderer Gast. Jürgen Schmieder ist heute bei mir. Und du bist Auslandskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Und du hast mehrere Bestseller geschrieben. Lebst an der wunderschönen West Coast in Los Angeles. Von da führen wir jetzt auch gerade das Interview, also du quasi in Los Angeles und ich hier in Königstein in Deutschland im Taunus. Und bevor wir auf deinen persönlichen Wake-up-Call eingehen, denn es ist wirklich ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit, dass du heute hier bei mir als Gast im Podcast bist.
Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Bin sehr aufgeregt und freue mich sehr.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte noch nie einen Auslandskorrespondent, vor allen Dingen von so einer renommierten Zeitung und so einen ja, renommierten, wie sagt man dazu, Journalisten bei mir als Gast. Also ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Aber du hast ja auch eine unfassbare Story. Also deine Story, die hat mich wirklich tief bewegt und wir hatten schon mal ein Vorgespräch zu diesem Podcast und bevor wir auf diesen Wake-up-Call deines Lebens eingehen, auf wirklich einen sehr schweren Moment in deinem Leben und wie ich es eben auch schon im Intro so ein bisschen gesagt habe, es ist fast ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Erst einmal noch einen kurzen Moment zu dir. Du wohnst gerade in Los Angeles. Und du bist eben, ja, wie man so schön sagt, Journalist und verdienst damit dein Geld. Und du hast über Jahre so ein Motto gehabt, ne? So hast du es auch beschrieben, work hard, play hard und du warst, wie man so schön sagt, umgangssprachlich auch kein Kostverächter. Was hat es denn damit auf sich? Was hast du denn früher so oder wie hast du dein Leben so gestaltet?
Ich glaube, ich will vom Leben so viel wie möglich sehen oder so viel wie möglich erleben. Und meine Freunde haben dann immer gesagt, du brennst die Kerze nicht nur von beiden Seiten ab, sondern du hältst unten nochmal ein Feuer hin. Also ich bin halt gern leidenschaftlich bei Sachen dabei. Also wenn ich was tue, dann immer extrem. Also meine Schwägerin sagt immer, kann der nicht mal normal sein. Sondern wenn ich arbeite, arbeite ich gern und wenn ich weggehe, bin ich immer der Letzte, der heimgeht und wenn es darum geht, ein Stück Torte zu essen, esse ich auch immer das größte Stück Torte. Also es ist schon so ein Leben der Extreme, aber das finde ich ganz gut. Also für mich ist die größte Sünde, wäre es ein langweiliges Leben zu führen, weil du kriegst diese 75, 80 Jahre und ich will so viel wie möglich Erfahrungen in dieses Leben packen. Aber dafür zahlt man halt irgendwann mal einen Preis.
Mhm. Das heißt, du hast so ein bisschen nach dem Motto gelebt, du nimmst einfach alles mit, was geht. Und je intensiver, desto besser. Genau. Und bist dann auch mit deinen Jungs, wie du so schön gesagt hast, eben auch um die Häuser gezogen und hattest die ein oder anderen durchzechten Nächte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du als Journalist auch ja, durch die Welt eben kommst. Du hast bestimmt auch genügend Möglichkeiten aufgrund deiner ganzen Recherchen, die du machst. Und Wie war das denn? Hattest du damals schon, wenn du diese ja, Lebensweise so fortgeführt hast, hast du dann schon so somatisch gespürt, naja, wie du es eben gesagt hast, du brennst von beiden Seiten irgendwie ab. Gab es da schon solche Impulse von deinem Körper, dass du wahrgenommen hast, du könntest ja vielleicht auch mal ein bisschen mehr darauf achten, wie es dir wirklich geht?
Das Spannende ist, dass ich jetzt erst merke, wie extrem es war, wenn ich die Fotos von damals schaue. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es stetig bergab gegangen mit meiner Gesundheit, sondern es war so eine Sinuskurve. Also wo du so in stressigen Momenten nimmst du mal so 3-4 Kilo zu, dann schaust dich in den Spiegel, sagst, oh, jetzt müsste ich wieder was tun. Dann geht es wieder 2 bergab, dann geht es wieder 4 nach oben. Also es waren immer so Wellen. Und was ich aber dann merkte, diese Wellen gingen vom Gewicht her immer weiter nach oben. Also so innerhalb von 15 Jahren nimmst du 20 Kilo zu. Also es gab nie so den Moment, oh, du hast aber jetzt innerhalb eines Jahres 10 Kilo zugenommen oder es ist jetzt richtig schlecht, sondern es ging so langsam bergab. Und ich glaube, das war die große Gefahr, weil du immer sagen konntest, naja, jetzt verliere ich wieder 3 Kilo, jetzt gehe ich mal wieder 4-mal die Woche in Sport, dann wird schon. Und nach 2 Monaten, als es wurde, habe ich wieder aufgehört. Und dann fällst du wieder in diese alten Gewohnheiten, dann nimmst du wieder zu und dann geht alles wieder von vorne los. Also es war so ein 4-Monats-Zyklus, in dem ich Stress abnehme. Und habe gar nicht gemerkt, dass es über die Jahre einfach immer schlimmer wurde.
Gut, jetzt ist das Gewicht und das Zunehmen und Abnehmen ist ja eine Sache, aber dieses Körpergefühl ist ja auch eine andere. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel ein sehr sensitiver Mensch. Ja. Ich spüre das sofort. Ich habe auch ganz gerne immer dieses Beispiel gebracht und das meine ich jetzt nicht wertend, aber es ist nun mal so, der eine ist ein Schmetterling und der andere ist halt so ein bisschen ne, von der Struktur her Fliege, ne? Oder Dünnhäuter, Dickhäuter. Also die einen können mehr abhaben, die anderen weniger und ich merke das immer brutal. Hast du denn gar nie gespürt, dass du dann schlecht schläfst, dass du vielleicht Kopfschmerzen bekommst, dass du Rückenschmerzen hattest, dass es dir nicht gut ging? Hast du das dann weggedrückt oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe es natürlich gemerkt. Also ich hatte vor 15 Jahren Bandscheibenvorfall. Dann vor 10 Jahren merkst du, oh, beim Sport tun die Knie weh. Du merkst, oh, ich kriege keine Luft mehr. Wenn du Tennis spielst, bist du der Erste, der außer Puste ist. Also es gibt diese Anzeichen, du drückst sie aber irgendwie weg. Also du sagst so, naja, jetzt bin ich Mitte 30, da tun die Knie halt weh. Statt zu sagen, naja, diese Knie müssen aber mittlerweile 20 Kilo mehr mit sich rumschleppen. Dann sagst du, ja, ich schlafe schlecht, dann schiebst du es auf den Job. Sagst, ja, na klar, wenn ich bis Mitternacht arbeite, natürlich schlafe ich schlecht. Also was mir fehlte, ist diese Selbstanalyse. Einfach mal zu sagen, okay, jetzt schau mal, warum tun dir die Knie wirklich weh? Warum hattest du diesen Bandscheibenvorfall? Warum schläfst du schlecht? Also es ist so ein männliches Ego irgendwie. Man will nie selber schuld sein. Es ist immer äußere Umstände und man denkt sich immer, ach, ich kann ja eh nichts tun. Das gehört zum Älterwerden. Also du hast völlig recht. Es gab diese Anzeichen. Ich wollte sie nur nicht sehen. Das war das große Problem.
Und dein Umfeld, also ich sag mal deine Familie, du bist ja auch glücklich verheiratet. Ich habe gerade eben noch den Hund gesehen. Der ist eben auch ins Bild gelaufen. Ja, vielleicht kommt er später auch nochmal. Deine Familie, dein Umfeld, die haben da nicht irgendwie mal gesagt, oh Jürgen, pass mal auf, also das gefällt mir gar nicht. Oder das Umfeld hat ja auch viel damit zu tun, ob man in die eine oder in die andere Richtung geht, ne?
Damit sind wir wieder beim männlichen Ego. Also ich glaube, meine Frau hat es erst subtil versucht, dann irgendwann auch mal direkt, aber man will es nicht hören. Also deshalb meine ich jetzt, wenn ich jetzt so Familienfotos anschaue von früher, wo ich sage, wow, ihr seht alle so toll aus, ihr seid alle so gesund und ich bin der mit einem grauen Gesicht. Ich bin der mit einem Doppelkinn. Ich bin der, der komisch steht. Du willst es aber nicht sehen. Also man ist dann schon der beim Basketball als Letzter gewählt wird. Und man ist der, wo es heißt, ne, mit dem Dickerchen will ich nicht spielen. Und man sagt sich immer so, seid ihr alle Idioten? Seht ihr nicht, wie toll ich bin und wie super ich spielen kann? Und es ist tatsächlich, ich würde es tatsächlich sagen, männliches Ego, wo du es einfach nicht einsehen willst, bis dir jemand mit dem Holzhammer auf den Kopf haut.
Naja, bei dem einen ist es ein sanfter Schnupfen, der nächste bekommt den chronisch und bei dem nächsten ist es halt wirklich der Vorschlaghammer, ja. Das heißt, du hast, um es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, du hast deine Karriere toll aufgebaut, du wohnst in einem der schönsten Plätze auf diesem Planeten Erde, wie ich es schon gesagt habe, in Los Angeles. Du hast dein Leben einfach ordentlich exzessiv gelebt und hast einfach nicht hingeschaut. Aber dann gab es, und zwar hast du es mir im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dein Wake-up-Call im Dezember 2021. Also du hast es eben als Vorschlaghammer beschrieben. Was ist denn da passiert? Nimm uns erstmal damit rein. Wo warst du da? Was hast du gemacht und was ist da passiert?
Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht nach Mexiko, so eine Familienkreuzfahrt. Wir wollten Thanksgiving, wollten wir weg. Und dann waren wir so 4-5 Tage auf dem Schiff und es gab da Thanksgiving Dinner. Und da haben wir in fast jedem Restaurant einfach den Tag über alles gegessen, was es so gab. Truthahn, Nachtisch. Auch gut getrunken, also Wein, ich glaube eine Flasche Wein fast. Und es ging mir eigentlich gut, aber meine Frau hat schon gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also die sagte, du bist grün im Gesicht, du siehst nicht gut aus. Und ich habe es aber wieder weggedrückt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt ein Verdauungsschläfchen, ich lege mich jetzt in die Kabine und lege mich hin. Und als ich aufgewacht bin, dachte ich bin im Fegefeuer. Also da war es wirklich aus.
Bevor wir da jetzt drauf eingehen, weil jetzt kommt ja eigentlich das Wichtigste, warum du im Fegefeuer warst. Also du hast den ganzen Tag eigentlich nur gegessen, von morgens bis abends.
Genau. Also ich wusste, was ich nicht wusste, ist, dass ich während Covid, weil ich mich zu wenig bewegt habe, viel zu schlecht gegessen habe, auch depressiv war, Diabetiker wurde. Ich bin aber nicht zum Arzt, weil ich dachte, oh Covid, bloß weil es mir jetzt ein bisschen schlecht geht, muss ich doch nicht zum Arzt und ach, das wird schon, jeder ist ein bisschen depressiv. Ich war also 10 Monate lang Diabetiker, ohne es zu wissen. Mhm. Der Blutzuckerwert, der Hämoglobinwert ging stetig nach oben und ich habe mich, also wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gefressen und an diesem Tag dieses Daueressen, dieses 12 Stunden Essen und nichts dagegen tun, war dann letztlich quasi der Stein, der das Fass nicht zum Überlaufen, sondern quasi zum Explodieren brachte.
Mhm. Du hast, man nennt das, dafür gibt es einen medizinischen Begriff, du hattest einen diabetischen Schock. Ne? Und probier doch mal in deinen Worten zu beschreiben, was ist dir denn in dem Moment passiert? Also du hast dich quasi hingelegt, du bist dann aufgestanden und hast das gesagt, du hast es beschrieben, du warst im Fegefeuer. Was ist denn da passiert bei dir?
Also die Ärztin sagte letztlich, sie haben ihren eigenen Tod verschlafen. Also der Hämoglobinwert stieg auf 13,2. Zur Einordnung, ab 12 ist man tot eigentlich. Also die Skala von diesem A1C hört bei 12 auf. Bei mir waren es 13,2.
Also ganz kurz nur, Jürgen, ich muss das erklären, weil die Leute wissen, die müssen das verstehen können. Ne? Also bei einem Blutzucker ist es so, man kann den Blutzuckerwert, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, kurzfristig messen, dann bekommt man einen Wert und man kann ihn langfristig messen. Also das heißt, es ist quasi wie eine kleine Datenbank in unserem Körper und in dieser Datenbank kann man nachgucken, wie viel an Zucker hast du denn in den letzten Wochen und Monaten zu dir genommen. Und dieser Wert, der sollte, und zwar ist das der HbA1-Wert, ne? Der sollte, jetzt kannst du das gerne nochmal erklären, in was für einem Bereich der quasi sein sollte und wo du warst.
Der liegt bei ganz normalen Menschen zwischen 5,5 und 6. Ja. Ab 6 giltst du prädiabetisch. Das ist, wenn der Arzt zu dir sagt, jetzt müssen wir aufpassen. Mhm. Ab 6,5 bist du Diabetiker. Je höher er wird, desto größere Gefahren drohen dir. Und das heißt, so ab 9, 10 bist du in Gefahr, dass dir eine Zehe, ein Finger, irgendwas abgenommen werden muss. Also dann sprechen wir von richtig schlimmen Konsequenzen. So ab 11, 12 kann es passieren, dass Leber, Niere aufhören zu arbeiten. Also dass es wirklich große gesundheitliche Schäden gibt.
Und du hattest was für einen Wert?
13,2. Wahnsinn. Also jede Skala hört bei 12 auf, weil sie sagen, okay, ab 12 ist Schluss. Dann kann es nicht mehr passieren.
Also hätte man mir das vorher gesagt, bevor ich dich jetzt kennengelernt habe, ja, dass sowas möglich ist, hätte ich gesagt, nein, das ist nicht machbar. Und der Blutzuckerwert, also sprich der Wert, den man in dem aktuellen Moment misst, also nicht der langfristige Wert, von dem wir eben gesprochen haben, der kurzfristige Wert, wie hoch war der?
Der war bei 980. Also bei normalen Menschen, die keine Diabetes haben, sollte der so 100, 110 sein. Wenn du ein paar Tage mal drüber bist, ist okay. So ab 130 solltest du mal zum Arzt gehen und gucken. 160, wir sprechen von nüchternem Magen. Also wenn du gut gegessen hast, 2 Stunden später kann es schon mal 200 sein. So ab 300, 400 wird es gefährlich. Die 980 waren natürlich totaler Wahnsinn. Also das ist völlig irre. Die Ärztin sagte auch, sie hat diese beiden Werte noch nie gesehen. Und dieser Mensch hat überlebt. Und was sie überhaupt noch nicht gesehen hat, dass sie nicht zumindest, also die war sehr sarkastisch, dass ich nicht zumindest einen Fuß abnehmen darf.
Mhm. Du hast also noch alle Hände und Füße, ja?
Ich bin komplett gesund.
Mhm. Und was ist dann passiert? Du bist dann quasi aufgewacht aus deinem Schlaf und wie ging es dir dann?
Ich habe erstmal nichts gesehen. Also ich bin aufgewacht, es ist so, als hättest du Milchgläser über deinen Augen. Also wirklich alles verschwommen gesehen. Ich so, oh, was ist denn jetzt los? Also ich wusste erstmal überhaupt nicht, wo ich bin. Es hat unfassbar gestunken, weil, wie sich herausgestellt hat, habe ich mich quasi im Schlaf übergeben.
War es gut so, war?
Es war anscheinend gut und ich habe mich da von oben bis unten vollgekotzt. Und so wachst du auf und sagst, oh Scheiße, wo bin ich denn eigentlich? Also es erklärte ja auch keiner, was los ist. Und damit war so, nach 10 Sekunden ging es dann los mit einem Ganzkörperkrampf. Also du musst dir vorstellen, du liegst im Bett, hast einen Ganzkörperkrampf, kannst dich nicht bewegen, bist von oben bis unten, hast du dich übergeben und siehst nichts. Und damit sagst du, okay, wo sind wir denn eigentlich?
Und wie bist du da rausgekommen? Also hat deine Frau dich dann gefunden? Konntest du irgendwie sie anrufen? Also wie ging das dann weiter?
Ich habe mich erstmal zum Badezimmer gerobbt quasi und habe erstmal, weil ich so einen Durst hatte, quasi die Dusche aufgedreht und aus der Dusche einfach Wasser getrunken. Und es ist genauso peinlich, wie sich es anhört. Ich habe damit quasi mich schnell abgewaschen, irgendwie so Notfallmodus. Wo du sagst, okay, was mache ich jetzt? Und in dem Moment, als ich aus dem Badezimmer kam, kam meine Frau, mein Sohn ins Zimmer. Und das ist so ein Moment, wo du sagst, okay, so finden die dich. Also die finden den Menschen, den sie am meisten lieben, finden die völlig hilflos, am Boden liegend, voll mit Wasser und immer noch Erbrochenem. Und der quasi so am Heulen ist und sagt, was ist denn hier eigentlich los? So sehen die mich. Also quasi im schlimmsten Moment deines Lebens entdecken die dich.
Ja, gut, jeder, der ein bisschen somatisch ist, kann sowas nachempfinden. Und diesen unfassbaren Durst, den du hattest, das kommt natürlich auch von den Nieren, weil die probieren irgendwie diesen ganzen Zucker rauszuschwemmen. Die wollen natürlich den loswerden. Im Übrigen auch dazu, dass ganz viele Menschen schon einen nicht entdeckten Diabetes ja haben, so wie du eben auch es beschrieben hast, dass du das in Covid quasi dir antrainiert hast durch das Essen. Aber du hast auch beschrieben, dass deine Eltern eben auch schon Diabetiker waren, ne? Also die hatten auch schon diese, ich sag jetzt mal, Erkrankung, was nicht immer heißt, dass man die auch bekommen soll, aber du hattest auf jeden Fall in deiner familiären Geschichte auch so ein bisschen eine Vorbelastung, ne? Als du dann auf diesem Kreuzfahrtschiff quasi wieder zu dir gekommen bist und deine Familie konnte dir helfen. Konntest du dort dann schon zum Arzt gehen auf dem Schiff? Und wie lange warst du auf dem Schiff? Oder wann bist du nach Hause gekommen, um dann tatsächlich in eine Klinik oder zu einem anderen Arzt zu kommen?
Also ich war auf dem Schiff beim Arzt, aber es war der Ausstiegtag. Also die haben letztlich, war es deren Ziel, mich so schnell wie möglich vom Boot zu kriegen.
Ja, klar.
Also, die haben mir schnell eine Infusion gegeben, die haben mir schnell Medikamente gegeben und haben gesagt, also wenn du vom Schiff bist, bist du nicht mehr unser Problem. Und ich glaube, die dümmste Sache, die ich dann gemacht habe, weil meine Sicht wurde ein bisschen besser, ich bin tatsächlich von Long Beach die 20 Minuten mit dem Auto bin ich heimgefahren.
Ja.
Was im Nachhinein betrachtet natürlich völlig irre war. Bin dann erstmal heim und bin dann ein paar Tage später zum Arzt, weil Wochenende war. Und dann konnte ich zum Arzt. Der Arzt hat die Werte gemessen und hat gesagt, oh mein Gott, Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir müssen dich sofort auf Medikamente setzen. Du musst sofort zum Spezialisten. Also der sagte wortwörtlich, wir müssen dich jetzt erstmal am Leben halten. Und das ist schon so ein Moment, wenn dir ein Arzt sagt, pass mal auf, du bist noch nicht über dem Berg. Also die nächsten 2 Monate müssen wir dich am Leben halten. Und die nächsten 2 Monate waren tatsächlich don't die. Also wirklich so. Jeder Tag, den du wieder aufgewacht bist, hast du gesagt, okay, ich bin noch hier. Was müssen wir machen? Und das wünsche ich keinem.
War dir in dem Moment klar, dass das mit deinen Gewohnheiten zu tun hatte? Oder warst du vielleicht im Mindset, oh Gott, dafür kann ich ja gar nichts. Das ist jetzt vielleicht eine genetische Geschichte von meinen Eltern oder wie auch immer. Also war dir in dem Moment klar, Mist, was habe ich persönlich verursacht?
Ja, es kam innerhalb der nächsten 2 Monate. Also am Anfang bist du natürlich so im Survival-Mode und sagst, okay, ich muss überleben und dann schiebst du es irgendwie auf alle anderen. Also am Anfang denkst du so, mir ist was passiert. Irgendjemand hat mir das angetan, genauso wie du sagst. Aber dann gehst du zum Arzt oder zur Ärztin und die sagt dir dann, also schauen Sie mal, wie haben Sie denn gelebt die letzten 10 Jahre? Und dann sagt man, ja, so und so und so. Was haben Sie denn gegessen? Jetzt führen wir mal Tagebuch. Was aßen Sie? Was trinken Sie? Und Ihre Reaktion auf all meine Tagebücher war, und Sie wundern sich wirklich, dass es Ihnen passiert ist. Und dann wird dir so bewusst, ich kann niemandem die Schuld geben. Es ist kein Alter, es ist nicht genetisch, es ist nichts, sondern schuld bist zu 100% du selbst.
Gut,
Und
das ja, zeugt auch von einem hohen Bewusstsein, muss ich dir sagen, weil es gibt immer noch genügend Menschen, die natürlich in der Not nicht hinschauen wollen und die dann sagen, hey, das ist, kann ja nichts dafür, ja. Auch, dass du offensichtlich eine gute Ärztin oder Arzt hattest, denn mir würden persönlich eine Menge Ärzte einfallen, die gar nicht auf die Idee kommen würden, mal ein Ernährungsprotokoll zu machen, ja. Also das ist auch schon großartig. Diese 2 Monate, die du hattest, die hast du ja selbst als persönliche Hölle beschrieben.
ja.
Was war da?
Wenn du dir wird bewusst, ich hatte einen Moment, wo ich daheim saß und dachte, wenn jetzt ein Tsunami käme oder wenn jetzt ein Erdbeben ist, was in LA ist, könnte ich meiner Familie nicht helfen, sondern im Gegenteil, die müssten mich ins Auto bringen. Und der Moment, wo du sagst, jetzt habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Und zwar wortwörtlich. Jetzt bin ich nicht mehr der, der am Joystick sitzt und sagt, ich bestimme, was passiert. Sondern du sagst, ich bin so krank, dass ich meiner Familie nicht mal helfen könnte, sondern ich werde zur Bürde für die.
Weil du so schwach warst oder weil du konntest du hast du nur im Bett gelegen oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Du liegst, also ich hätte 2 Monate lang, liegst du quasi im Bett, übergibst dich. Das Problem war, dass meine Sicht 2 Monate lang schlecht blieb, aber nicht gleich. Also ich wechselte von minus 2,0 Dioptrien zu plus 1,75 Dioptrien innerhalb dieser 2 Monate. Also ich hatte 7, 8 verschiedene Brillen, um überhaupt was sehen zu können. Also und jetzt stell dir vor, du siehst 2 Monate lang nur verschwommen. Damit ist dir dauernd schlecht. Du übergibst dich dauernd. Wenn du dich aber dauernd übergibst, behältst du auch kein Essen in dir. Das heißt, du bist dauernd schwach. Du kannst nicht mal, also du robbst irgendwie zur Toilette, du robbst zur Badewanne, dann geht's zurück auf die Couch. Du kannst dich nicht konzentrieren. Du kannst nur nicht mal Fernsehen schauen, weil deine Sicht nicht funktioniert. Also die Sicht funktionierte dann so, ich kann aufs Handy schauen und kann ein bisschen tippen, aber du kannst nicht Fernsehen schauen, du kannst nicht lesen. Also du bist 2 Monate lang völlig unfähig und diese Unfähigkeit macht dir so bewusst, wie hilflos du bist, wie unfrei plötzlich. Keine Entscheidung ist mehr deine, sondern alles ist nur davon bestimmt, nicht zu sterben. Und diese Hilflosigkeit ist meiner Meinung nach das Schrecklichste, was einem Menschen widerfahren kann, wenn er merkt, ich habe keine Kontrolle mehr.
Also in meiner Welt gibt es ja keine Zufälle. Ich glaube in der Tat daran, dass ein Zufall nur ein Wort ist, ja, von einer Wirkung, deren Ursache wir noch nicht sehen können. Und weißt du, wie wir es vorhin beschrieben haben, der eine, der braucht eben mal einen Schnupfen und der andere braucht halt den Vorschlaghammer. Und ich glaube, so wie du es auch beschrieben hast, dieses work hard, play hard, du warst halt eben auch schon ein bisschen unbelehrbar. Ne? Also bei dir hat das Universum gesagt, okay, den Jürgen, den setzen wir halt mal ordentlich auf die Schulbank, dass der mal richtig wach wird, sonst bringt das nichts. Ne? Und jeder normale Mensch wäre gestorben, du hast überlebt. Also in meiner Welt gibt es auch sowas wie eine Seele und du hast jetzt einfach einen Auftrag. Und dieser Auftrag, den hast du ja im Übrigen auch wirklich wunderbar in einer sehr witzigen Art und Weise, ich finde es großartig, in diesem tollen Buch verpackt. Ja, das heißt Arschtritt ins Glück. Gut, jetzt kannst du natürlich auch schreiben, ne? Muss man dir ja auch mal zugestehen. Aber kommen wir später nochmal dazu. Das heißt, diese 2 Monate, die waren ja auch mental für deine Familie richtig, richtig schwer.
Ja.
Habt ihr dann viel geredet oder hast du dann, wie seid ihr gemeinsam als Familie dadurch?
Ich habe wirklich das Glück, mit der tollsten Person der Welt verheiratet zu sein, die tatsächlich, ich sag's als Scherz, wegen mir kann sie ihr volles Potenzial als Mensch ausschöpfen, weil sie sich tatsächlich so rührend um mich gekümmert hat, nicht nur in den 2 Monaten. Die ist immer für mich da. Und wie du sagst, ich habe schon gemerkt, wie egoistisch ich gewesen bin in dieser Beziehung, weil es sehr oft um mich ging und unbelehrbar, wie du sagst. Also meine Frau hat oft gesagt, beweg dich mehr, du musst das gegen deinen Rücken tun. Aber dann kommt dieser Stolz und so, ich lass mir doch von dir nichts sagen. Und in den 2 Monaten merkst du dann so, wow, was war ich denn für ein Idiot? Und meine Frau hat dann nicht, die hat kein einziges Mal in diesen 2 Monaten gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Mhm. Es gab nie diesen Moment, I told you so, sondern die war einfach für mich da. Und die hat einfach gesagt, so, du isst das, du machst das, dieses Medikament nimmst du. Und das war so ein tolles Gefühl, jemanden bei sich zu haben, der bedingungslos sagt, okay, du bist jetzt hier auf Nullpunkt, ich helfe dir jetzt bedingungslos. Und damit stehe ich so tief in ihrer Schuld, das kann man kaum in Worte fassen. Also die waren tatsächlich für mich da und mein Buch auch. Und deswegen, ich glaube, die Beziehung zueinander, so blöd das klingt, wurde dadurch intensiver. Und deswegen sage ich, es gibt auf Englisch gibt's einen Spruch, it didn't happen to me, it happened for me.
Genau.
Also klar, mir ist was Schlimmes passiert.
Für dich.
Aber wenn mir jemand sagen müsste, was war der tollste Tag in deinem Leben, muss ich sagen, der Tag, an dem ich ins diabetische Koma fiel oder diesen diabetischen Schock hatte, weil dieser Tag, der schlimmste Tag in meinem Leben, hat letztlich dafür gesorgt, dass ich jetzt ein tolleres Leben führe.
Ich frage oft die Menschen in meinen Seminaren und Vorträgen, wenn du in der Retroperspektive, ne, im Rückblick schaust auf alle deine Krisen, haben die dir was gebracht? Haben die dich weitergebracht? Und dann gehen immer alle Arme hoch. Ja? Es ist am Anfang schwer, aber ich sage immer, wir bekommen immer nur den Rucksack, den wir auch auspacken können, den wir tragen können. Und den Inhalt, der ist für uns bestimmt, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Ja. So, dann hattest du quasi so eine Art, ich will mal sagen, gezwungene neue Routine. Man hat dich natürlich selbstverständlich mit Medikamenten probiert, irgendwie in die Balance zu kommen oder zu bringen. Und dann gab es diesen Moment, wo du für dich eine Entscheidung getroffen hast, einfach dein Leben komplett zu verändern. Wann kam der?
Als die Ärztin sagte, wie alt wollen Sie denn eigentlich werden? Dann sitzt man so und man denkt ja nie so drüber nach. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Kerstin, wie alt willst du denn mal werden? Sag doch mal eine Zahl.
Ja, ich habe schon überlegt, dreistellig, aber irgendwie, ja, so ganz ist es noch nicht so mit dreistellig. Ja.
Man denkt selten drüber nach. Sie fragte auch, wie wollen Sie denn mal sterben? Was stellen Sie sich denn vor? Und dann sagte ich ihr so, naja, 80, 85 wäre toll und es wäre toll, friedlich einzuschlafen. Und dann sagte sie ganz deutlich, wenn Sie so weitermachen wie bisher, werden Sie keine 50. Punkt. Und die letzten 5 Jahre Ihres Lebens werden Sie so leben wie die letzten 2 Monate. Punkt. Machen Sie, was Sie wollen. Es ist Ihre Entscheidung. Entweder sterben Sie oder leben Sie. Und dann sitzt du so da und so, okay, wow. Und dann kam die zweite Frage von ihr und die hat letztlich mein Leben verändert. warum wollen Sie denn eigentlich 80 werden? So wie Sie gelebt haben, haben Sie doch alles dafür getan, mit 50 zu sterben. Also, Sie wollen offensichtlich bald sterben. Und dann sagst du so, nee, will ich nicht. Und dann sagte sie, warum wollen Sie alt werden und was wollen Sie noch erleben?